Wir haben heute als Predigtext nur einen Vers. Wenn Sie in Ihre Bibel aufschlagen, Johannes 20, Vers 21. Die Erscheinung des auferstandenen Herrn Jesus vor seinen Jüngern. Eine Ergänzung zum Missionsbefehl. Und nur den zweiten Teil dieses Verses. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Herr Jesus, mach uns diesen kurzen, aber wichtigen Befehl klar. Amen. Nun steht unser Kirchlein 30 Jahre. Das ist eine kurze Zeit, wenn man daran denkt, wie wir ehrwürdige Dome und Kathedralen haben, die von der Patina der Jahrhunderte bedeckt sind, und die zählen dort überhaupt nur noch die Jahrhunderte, wie wir die Jahre zählen. Und wir freuen uns an so einem Abschnitt, relativ kurzen Abschnitt, aber er ist für uns ein ganz wichtiger Einschnitt, denn so 30 Jahre sind doch eine sehr lange Zeit. Jetzt möchte ich mal einen respektlosen Vergleich gebrauchen. Aber Sie entschuldigen, es ist ja nur ein Vergleich. Wenn das Ganze, was wir heute als Jubiläum da bedenken, ein Laden wäre, ein Geschäft, dann würde man sagen, ach, in diesen 30 Jahren, da habt ihr hoffentlich euch auch gewandelt. Stellt euch mal vor, der Laden würde noch die Dinge verkaufen, die er vor 30 Jahren verkauft hat. Das wäre ja unmöglich. Der wäre ja längst außerhalb jeder Konkurrenz. Der hätte ja längst seine Leute verloren. Und da verstehe ich, dass manche denken, ach, hast du noch die Ladenhüter von vor 5 Jahren? Da gibt's doch Schlussverkauf, dann verramscht doch das Zeug und dann kommen neue Sachen. Und mit den neuen Sachen, da passt man sich an den Geschmack der Leute. Schließlich muss man Kunden werben. Man muss doch die Menschen gewinnen. Wenn ich hier und da Besuche mache, dann treffe ich immer wieder freimütige Leute, die mir einen Tipp geben. Die sagen, Sie sind ja gar nicht so verstaubt und altmodisch, Sie sind doch ein progressiver Mensch. Wissen Sie, für mich ist die Kirche nur interessant, wenn sie sich löst von ihren alten, zeitbedingten, längst vergangenen Dingen. Sie müssen doch heute den modernen Menschen was bieten. Schließlich haben wir einen anderen Lebensstil als die Menschen vor 2000 Jahren. Und dann kommt auf einmal das Gespräch, das da weitergeht auf eine ganz wichtige Frage. Was ist eigentlich da los? Ach, sagt einer, vielleicht sind Sie ein bisschen traditionell. Sag, nein, bin ich gar nicht. Ich bin sonst sehr, sehr zeitzugewandt. Ich bin modern. Aber in dieser Sache kann ich nicht anders. Ach, haben Sie das irgendwie als eine verklemmte Sache Ihres Seelenlebens oder die Leute sind ja nett, die wollen einen ja verstehen. Was ist da bloß bei Ihnen los? Und ich darf es Ihnen heute in der Predigt einmal erklären. Es ist gerade so gefallen, dass ich dieses Wort ausgesucht habe für unsere Reihe vom missionarischen Jahr, von unserem Dienst, den wir für Jesus tun müssen. Und zufällig, ich habe es erst später gemerkt, fiel das auf diesen Jubiläumstag und das passt wunderbar zusammen. Wenn wir uns überlegen, was ist unser Amt? Da möchte ich Ihnen zuerst sagen, wir stehen in einem ehrwürdigen Dienstverhältnis. Naja, sagt einer, habe ich mir doch gedacht. Das ist doch was Altes und was Ehrwürdiges. Dann ist also doch konservativ und aus den vergangenen Jahrhunderten und dann bist du doch an die alten Sachen gebunden. Wollen wir sagen, das hängt überhaupt nicht mit unserer anderen Lebenseinstellung zusammen. Nur an einer Sache bin ich gebunden. Wie ich zum Glauben an Jesus Christus kam, habe ich begriffen, dass im Augenblick meines Glaubens, meines Vertrauens, gleichzeitig Jesus mich in Dienst nahm und mich verpflichtet hat. Und er hat mich in das gleiche Engagement hineingenommen, in dem er selbst drinsteht. Gleich wie mich der Vater sendet, so sende ich euch. Genauso wie Jesus vom Vater in die Welt gesandt war, sind die Christen in die Welt hineingesandt. Das ist also das Thema heute. Wir sind in das gleiche ehrwürdige Dienstverhältnis hineingespannt. Wir haben nicht in der Welt die Sache Jesu zu vertreten, wie wir es uns vorstellen, sondern wir sind die Gesandten von ihm. Ein Beispiel, ein Bild, das es deutlich macht, wenn die deutsche Bundesregierung einen Gesandten hinausschickt in irgendein fremdes Land, dann hat dieser Mann da draußen unsere Bundesrepublik zu vertreten. Das ist ganz unwichtig, wie dieser Mann aussieht oder was er in seiner Erscheinung zur Geltung bringt. Ich glaube nie, dass einer erwartet, dass der Botschafter das Rauschen der Schwarzwaldtannen demonstrieren kann oder den mächtigen Rheinfluss und seine Burgen. Das kann ja ein Mann sein, der ganz anders wirkt. Sondern das Wichtigste ist, dass er sich als Beauftragter, als Botschafter, als Gesandter unseres Landes versteht. Und verstehen Sie jetzt, was die unauflösliche Bindung von Christen in dieser Welt ist. Das hat nichts mit konservativ und mit Mode und mit Lust und Wollen zu tun, sondern wenn wir Christen sind, dann sind wir an Christus gebunden und anders gibt es keine christliche Existenz, an seinen Auftrag, an sein Amt. Stellen Sie sich vor, der Botschafter in Tokio würde sagen, ich geniere mich so, das ist mir so peinlich, wenn ich da die Fahne der Bundesrepublik auf meinem Dach flattern lassen muss. Ich hänge da lieber oben eine Mickey-Maus-Fahne hin oder so, das eckt da weniger an oder macht weniger Anstoß. Er versteht sich da draußen in Tokio als ein Fremder und doch Gesandt und es ist sein Stolz, dass er im Auftrag dieser fremden Nation dort ist. In meinem Zeugendienst, morgen früh, wenn wir draußen stehen, da gilt das auch noch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Ihr Leben, die Stunden, die sie draußen verbringen, die sind nicht bloß in ihr Ermessen gesetzt. Sobald sie ein Christ geworden sind, stehen sie unter dem Dienstvertrag Jesu. Sie sind in sein Amt hineingenommen, so wie Jesus sein Amt verstanden hat. Und das ist das Einzige, was eigentlich unsere Kirchenexistenz groß macht. In der letzten Woche war die große EKD-Synode in Garmisch-Partenkirchen. Dort hat Johannes Hansen einen Satz gesagt, den ich wunderbar finde. Das Beste an der Kirche ist Jesus. Was haben wir denn sonst zu bieten? Unsere Gesichter sind doch nicht interessant, unsere Kirchbauten sind es doch nicht, die Steine sind es doch nicht, unsere Ordnungen sind es doch nicht. Wir sind doch die Botschafter Jesu, wir sind die Gesandten von ihm, aber doch nicht hier nur in den Kirchenmauern. Das trifft einen. Verstehen wir unser tagtägliches Leben genauso? Ich bin ein von Jesus in die Welt hineingesandter. Es beschränkt sich ja nicht auf eine gottesdienstliche Stunde. Hier habe ich meinen Platz draußen in der Welt. Wie mich der Vater gesandt hat. Und nun wird das, was Jesus als Sendung hatte, für uns zum Vorbild. Sie können jetzt mit Recht einwenden und sagen, wir können uns doch nicht mit Jesus messen. Jesus war doch vollkommen, Jesus war doch heilig, sein Dienst war doch unvergleichlich, er hat doch sein Leben zur Erlösung der Welt gegeben und mein Dienst ist kümmerlich und schwach und klein. Sicher, nicht der Erfolg, nicht das, was Gott hineinlegt, ist vergleichbar, das ist bei Jesus einzigartig, aber die Bindung. Christen können von dieser Bindung nicht lassen, auch wenn noch so viele Christen um uns her dem Wahn verfallen, als ob sie aus dieser Bindung herausspringen können. Das ist nicht in unser Belieben gesetzt. Und das wird mir ein Trost. Jesus, der dieses Erdenleben auf sich nahm, die Erbärmlichkeit des menschlichen Leibes und diese Schwachheit trug, der Teil hatte an unseren Nöten. Er war ja gar nicht eine Glanzfigur. Das war ja so ein Leben, wie wir es tagtäglich als Last empfinden. Kann man von den Ängsten Jesu lesen, vom Zittern und vom Zagen. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, in diese Niedrigkeit des Lebens Jesu hat Gott seine Spuren hineingezeichnet. Das ist doch das Geheimnis unseres Christenlebens, unseres Gemeindelebens, dass es Gott gefällt, uns zu senden, dass er so groß ist, dass er sagt, und dort in der Dobelstraße 14, dort will ich wirken. Und dass er sie nun nimmt mit ihrem komplexhaften Leben und sagt, und ich will mich durch dich hindurch verherrlichen. Ich brauche dich. Wie er Jesus gesandt hat, sendet Jesus sie nun wieder. Und wenn wir von diesem Auftrag lassen, wenn wir dieses ehrwürdige, heilige Dienstverhältnis gering achten, wir würden ja unsere eigene Lebensgrundlage zerstören. Keine Sorge, wenn einer meint, uns wäre dann nur der Verkündigungsdienst aufgetragen, hat Jesus nur verkündigt. Wie hat er sich darum annehmen können, wenn er Kranke sah? Wie hat Jesus sich um die irdischen Sorgen gemüht? Wenn Jesus uns sendet, dann haben wir ein offenes Auge für die Nöte der Menschen. Wir werden hinkommen zu Leuten, die traurig sind, aber wir werden sagen, wir werden euch geben, was wir geben können, weil wir ein Herz für uns haben. Wenn wir uns verstehen als Gesandte Jesu, wie Gott Jesus gesandt hat, dass wir so uns senden lassen in die Welt hinein. Und diese Welt gehört doch Gott. Die hat er doch geschaffen. Bis hinein in die Natur und die Verwaltung der Schätze dieser Erde und der Schönheit dieser Welt. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Da wird uns deutlich, das ist überhaupt das umschreibende Programm für ein ganzes erfülltes Menschenleben. Wo wollen Menschen sonst glücklich werden? Hat mir ein Missionar, ein englischer Missionsarzt, eigentlich seine Heimat in Uganda hatte, vor Jahren einen kurzen 2-Wochen-Einsatz machte in Tansania, in einem Gebiet, wo noch kein Missionsarzt gearbeitet hatte. Er war ein Augenspezialist. Und er hat das ergreifend erzählt, wie er dort in einer Hütte operiert hat. Er hatte überhaupt keine technischen Voraussetzungen, um diese Augenoperation durchzuführen. Aus einem Landrover hat er die Scheinwerfer ausgebaut und hat sie in der Hütte aufgehängt und dort hat er operiert, solange das Licht reichte aus der Batterie. Und dann hat er erzählt, es war doch ganz selbstverständlich, dass das für ihn da war, Menschen zu helfen. Das war der Auftrag Gottes. Aber das Größte war, wenn am Morgen diese große Zahl von Patienten vor der Hütte sich versammelt hat und er mit ihnen aus der Bibel gelesen hat. Wer will denn das auseinanderreißen? Und wer will Menschen das Größte verschweigen? Und dann hat dieser Arzt erzählt, das sei ihm erst richtig deutlich geworden, wie er zurückgefahren wäre zu der kleinen Schneise im Busch, wo das Missionsflugzeug auf ihn wartete, um ihn wieder zurückzubringen an sein Hospital in Uganda. Und dort laufen an der Straße ein paar Menschen. Er hält an und er sieht, das sind die, die er weggeschickt hat, weil er sie nicht mehr heilen konnte, weil es zu spät war. Und dann sagt er, ich bin dort noch einmal stehen geblieben, habe mit ihnen drüber gesprochen. Welche auf ihn sehen, die werden erquickt. Wenn heute ein Missionsdienst meint, unsere Sozialgaben allein wären der Dienst der Heilung der Welt, dann wären wir Betrüger und Fälscher der großen Sache, die uns Gott anvertraut hat. Das gehört alles mit dazu und findet doch erst seine Vollendung, wenn ich einen Menschen zum größten Glück zurückführen darf. Das größte Glück bleibt für uns immer wieder, dass verlorene Söhne ihren himmlischen Vater wiederfinden. Und dass Menschen, die nicht wissen, wozu sie leben, heimfinden ins Vaterhaus und den Plan Gottes über ihr Leben erkennen. Haben Sie es festgehalten? Das ist ein ehrwürdiger Dienstauftrag. Niedrigkeit zeichnet unsere irdische Existenz. Wir sind schwache, kleine Leute. Aber wir haben einen Herrn, der auch den Weg zum Kreuz ging, der Schmach auf sich nahm, der nicht triumphal über die Menschen herrschte, der keine große Schau machte, und der diente und sein Leben verströmte im Dienst für andere. Darum hat ihn Gott auferweckt. Alles Gemeindeleben ist ein Wunder der Auferweckung Gottes. Wie das aussieht, eigentlich nach menschlichem Ermessen, die Zeitgenossen werden sagen, da brauchst du nichts mehr davon erwarten. So wie sie Jesus abgeschrieben hatten. Das stört mich gar nicht, wenn in unserer Generation noch so viele Millionen schreien, weg mit dem Evangelium, oder passt es unseren Ideologien an, dann vielleicht noch wollen wir ein bisschen drauf hören. Die Kraft Jesu liegt darin, wo eine Gemeinde ihren Weg geht, gebunden an ihren Dienstauftrag. Wo sie ihren Weg gehen, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Im zweiten Gedanken, wir haben einen eingeschränkten Handlungsspielraum. Wir haben einen eingeschränkten Handlungsspielraum. Es ist uns oft nicht bewusst, dass Jesus den größten Kummer nicht mit den Atheisten hat. Das meinen wir immer so. Wenn Sie das Neue Testament ein bisschen kennen, wissen Sie, dass Jesus den größten Kummer mit Leuten hat, die ganz fromm machen und doch sich nicht ihm ganz verschreiben. Da gibt es also ein mit Jesus mitgehen, aber die letzte Konsequenz des Gehorsams will man nicht haben. Jetzt höre ich heute so oft das Wort, wenn man darüber redet, was ist richtig für unseren Auftrag, was schulden wir als Christen der Welt und was sollen wir tun, da sagen Leute, aber ich habe es doch gut gemeint. Ja sicher, das bestreitet niemand, aber man kann es ja gut meinen und ganz töricht handeln. Das hat Petrus sehr gut gemeint und meinte, es sei für Jesus das Allerbeste, was er tun könnte, als er das Schwert zog und dem Malchus das Ohr abgeschlagen hat. Und Jesus hat viel Mühe gehabt, bis er es wieder angeheilt hatte. Und da hat Jesus viel, viel Ärger mit dem, was wir dauernd zerstören. Und wir meinen, wir würden ihm einen Dienst tun. Jesus kommt kaum nach, die Fehler, die seine Leute fortwährend machen, wieder zu reparieren und zu heilen. Und wir kommen uns dabei noch ganz, ganz stolz vor. Darum ist jetzt so wichtig, dass wir darauf achten, gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch im missionarischen Jahr und für unser ganzes Leben ist wichtig, dass wir von Jesus her unseren Auftrag uns geben lassen, was wir zu tun schuldig sind. Jesus hat das nur durchgebracht, den Auftrag seines Vaters korrekt zu erfüllen, indem er Stunden gebraucht hat im Gebet. Ob sie es in kürzerer Zeit schaffen, bleibt mir rätselhaft. Vater, was ist dein Wille? Ich erschrecke heute immer, wenn ich Plakate sehe, wo drauf steht, Kirche für den Menschen. Und dann sagt man, ja, das ist doch unsere Aufgabe, dass wir dem Menschen entgegenkommen. Und irgendwo, wo wir etwas Nettes sehen und was Gutes haben, machen wir auch noch mit. Jesus hat immer gezögert. Sie können sich jetzt ärgern, aber Sie müssen sich dem Sachverhalt des Neuen Testaments einmal stellen. Als die Hochzeit zu Kana war und es an Wein gebrach, und die Maria ertränkt und sagt, jetzt ist doch eine Chance und das ist doch eine Sache für dich, Jesus, du tust doch immer was Gutes für den Menschen, sagt Jesus, stopp, meine Stunde ist noch nicht da. Sie können das verfolgen über all die Dienste, die Jesus getan hat, als sie ihn nötigten, er solle Brot herstellen, denn Brot ist in dieser Welt Mangelware, hat Jesus gezögert und entwich. Das oberste Prinzip Jesu war nicht, dass er den Menschen gedient hat, sondern dass er Gott gedient hat. Und jetzt lösen Sie es nicht so schnell auf. Er hat sich ganz ausschließlich als Diener Gottes verstanden. Ich muss tun den Willen des, der mich gesandt hat. Und wie oft kommt das vor in den Worten Jesu? Ich muss tun den Willen des, der mich gesandt hat. Nein, Jesus konnte Nein sagen. Und er hat sich konzentriert und hat entdeckt, erst wenn ich etwas für Gott tue, dann wird mein Leben erfüllt. Und jetzt meinen Sie doch nicht, das sei dann nur frommes Tun in Kirchenmauern gewesen. Gott ist doch der Anwalt des Menschen. Gott behaftet doch uns bei der Gerechtigkeit. Gott behaftet doch uns beim Gutes tun und bei der Liebe. Wie viel Irrwege wurden von den Christen begangen im Laufe der Jahrhunderte, weil sie immer wo meinten, sie könnten sich an eine Ideologie, an einen Staatsapparat hinten anhängen und da sei noch ein Türlein, wo man der Kirche Raum lässt. Wird in unseren Tagen wieder so sein. Dass wir irgendwo große Weltbewegungen sehen und sagen, ihr dürft doch draufspringen aufs Trittbrett, und noch mitfahren, man braucht euch doch noch. Und Jesus sagt, nein, ich muss den Willen dessen tun, der mich gesandt hat. Ich bin gekommen, dass Jesus verherrlicht werde. Und das ist eine ganz große Hilfe für uns. Wir haben einen eingeschränkten Handlungsspielraum. Ich halte es für heute für sehr gefährlich, wenn man die Gemeinde rumhetzt mit allen möglichen Aufträgen, wo überall in der Welt wir uns engagieren sollen. Ich würde das nicht so sicher sagen. Ich möchte es Ihnen offen lassen, sagen, der Herr möge Ihnen Weisheit geben, dass er Ihnen zeigt, wo Ihr Platz ist. Und es kann sein, dass jemand als einen Lebensauftrag bekommt, Mutter zu sein, nicht sonst. Und dass er in diesem Amt Gott verherrlicht, dass ein anderer für den Stadtrat kandidiert. Wir sollten das auch viel mehr tun, dass wir sagen, es gibt viele Möglichkeiten in dieser Welt, Gott zu dienen. Im Berufsleben, auch in der Wirtschaft heute. Als Lehrer, als Beamter, in einem Sozialberuf, natürlich. Dass Gott verherrlicht werde. Aber sie werden königlich frei wie Jesus, wenn sie immer sagen, ich bin nicht Knecht der Menschen. Ich bin nicht abhängig von irgendwelchen Programmen. Und selbst wenn ich Parteimitglied bin, bin ich so frei, dass ich eines Tages dem Parteiprogramm Adieu sagen kann, wenn es meine Gottesbeziehung stört. Und wenn ich zu etwas genötigt werde, wo ich von Gott her nicht Ja sagen kann. Wissen Sie wieder, wo Christen zu solchen Felsenpersönlichkeiten werden? Zu Menschen, die wissen, wofür sie leben, wo der Gott, der sie in dieses Leben gestellt hat, auch ihr letztes Lebensziel wird. Allein für Gott. Wenn nur die Christenheit heute sich wieder rückbesinnen würde, wir uns als Gemeinde, ich will allein für Gott leben, dann würden wir uns nicht hier einkapseln, ganz bestimmt nicht, wir würden auch nicht eine fromme Kommune machen und dann die Fensterläden runterlassen, sondern wir würden ganz genau wissen, wo der Herr uns heute Türen öffnet, wo uns segnet. Vielleicht würde er uns Dinge zeigen, die wir gar nicht sehen, weil sie nicht gegenwärtig in der Mode diskutiert und aktuell im Gespräch sind. Es ist eines der gefährlichsten Worte heute, die Christen im Glauben verunsichern. Nicht, dass sie von Gott weggetrieben werden, weil man nicht an Gott glauben dürfe, sondern das wird alles nicht angetastet heute, sondern indem man dem Menschen als Lebensziel gibt, du musst dich selbst verwirklichen. Stimmt nicht. Sie müssen sich nicht selbst verwirklichen. Wenn Sie einmal Ihr Leben psychoanalytisch ausbreiten, und das dann am Ende verwirklichen wollen, da kommt ein schrecklicher, schrecklicher, dunkler, unheimlicher Abgrund. Das Menschenziel ist nicht, dass er seine tiefsten und unbekanntesten Gefühle auslebt, sondern dass er Gott ehrt und ihm dient, dass in unserem kurzen Erdenleben hier mitten in Stuttgart Gott verherrlicht werde. Das ist ein Lebensziel, für das wir leben und zu dem wir gesandt sind. Das ist eine Einschränkung unseres Handlungsspielraums. Aber jetzt kommt das Dritte. Das ist eine gewaltige Handlungsvollmacht. Der Spielraum wird eingeschränkt, aber die Handlungsvollmacht wird umso größer. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Sie alle leiden doch auch an einer zeitlichen Überforderung. Und oft noch im frommen Dienst hat man auch noch so viel, dass man nicht mehr zurechtkommt. Nehmen Sie es heute wieder. Der Herr will Sie nicht als überlastete Furie haben, die nicht mehr zur Besinnung kommt. Sondern wie mich der Vater gesandt hat. Jesus hat sein ganzes Leben konzentriert genommen. Jesus hat sich auch nicht verführen lassen, als ob er die Botschaft, die er zu bringen hat, anpassen könnte. Ich muss doch dem Pilatus auch noch den Gedanken an Gott nahe bringen. Ich muss doch den Pharisäern auch noch gerecht werden. Jesus hat sehr genau zu gewissen Zeiten auch Nein gesagt und den Anstoß am Evangelium stehen lassen. Jesus hat sich nicht in die Welt hinein aufgelöst, sondern hat gewusst, Vater, wenn es sein muss, dann führ mich auch ins Leiden. Es sind ja eine ganze Reihe, die heute nicht unter uns sein können, die jetzt mit schweren Schmerzen im Bett liegen. Und wie hat denn das Jesus gemacht? Vater, dann mach das auch zu deiner Verherrlichung. Wenn ich Sie dann im Krankenbett besuche, will ich nicht bloß über das Wetter reden und über die Ärzte, sondern ich will darüber reden, dass solch eine Zeit, auch wenn wir nicht mehr gesund werden, zur Verherrlichung Gottes dienen kann. Wie hat Jesus das vom Vater genommen bis hinein in die dunkelsten Örter, dort wo Krankheit herrschte, bis auf den Friedhof von Nein, deutlich zu machen, dass der Vater verherrlicht wird in dieser Welt? Es war gar kein großes Echo. Das stand am nächsten Morgen nicht in der Zeitung. Und doch hat Gott Großes gewirkt in diesen kleinen, verborgenen Taten. Da hat Jesus uns eine Möglichkeit zum Dienst gegeben. Ich sende euch, und wo Jesus sie sendet, werden sie offene Türen finden. Sie müssen nicht an verschlossenen Türen rütteln, sondern sie werden finden, die Türen öffnen sich wie von selbst. Und hier ist ein Auftrag, wo Gott mich gebrauchen kann. Wie wir jetzt die Anmeldungen hatten für unsere Freizeit auf dem Michelsberg, da stehe ich wie vor einem unfassbaren Wunder, dass ein starkes Drittel junge Leute zwischen 14 und 20 Jahren sind. Wie kommt es, dass der Herr uns da die Türe öffnet? Jeder Besuch, jedes Gespräch ist ein Wunder, dass der Herr uns sendet und sagt, da sollst du sein und da, ich öffne die Türe. Er wird uns nicht immer solch eine Bestätigung geben. Manchmal werden wir arbeiten und keine Frucht sehen. Aber das ist sein Auftrag. Des Menschen Sohn ist gekommen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Mitten in dieser Welt ist uns Vollmacht gegeben, etwas niederzureißen von dunklen, bösen Mächten um uns her. Wir sind gekommen, um Frieden zu bringen, um Verzweifelte zu trösten. Und das Wort, das wir von Jesus sagen, wird wirken. Und unser Dienst der Liebe, den wir mittun, genauso wird gesegnet sein, so wie die Jünger dann auf dem Boot waren, als der Sturm kam und die Wellen in das Boot schlugen. Und dann Jesus in der Vollmacht des Vaters wirken kann. Schweige und verstumme. Solch eine Vollmacht will Jesus ihnen auch geben, da sie in die Dunkelheit dieser Welt seinen Dienst tun, in seinem Dienstauftrag sind. Das ist am Jubiläum für uns wichtig, dass wir unseren Gemeindeauftrag wieder neu erkennen. Ich bin ganz gewiss, es ist nicht vergebens, was einer tut im Namen Jesu. Und ich bin gewiss, dass nur das über ihren Tod Bestand hat, was sie im Namen Jesu tun. Alles andere wird vergehen. Und darum ist das eigentlich das Geheimnis eines ganz glücklichen und erfolgreichen Lebens. Amen.